Der sprachliche Zusammenhang im Deutschen zwischen Stimme und Stimmung, der ist nicht zufällig. Ja? Also wir hören, wie es jemanden geht.
Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Vince Rauchhaus, ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Diese Sätze, die sage ich immer am Anfang dieses Podcasts, ich könnte die mittlerweile auch im Schlaf sprechen, aber heute wollte ich mir besonders Mühe geben, denn ich vermute, dass mein Gast mir besonders genau zuhört. Mit mir im Studio sitzt Michael Fuchs, er ist Professor für Phoniatrie und Pädaudiologie an der Universität Leipzig. Das bedeutet, er erforscht und behandelt Stimmen, Sprach- und Hörstörungen. Kurz gesagt, Michael Fuchs ist absoluter Experte für die menschliche Stimme. Und über die Stimme, über die möchte ich auch mit ihm sprechen heute. Unter anderem soll es darum gehen, was unsere Stimme über uns aussagt und warum künstliche Intelligenz eigentlich immer so künstlich klingt. Bevor wir dazu kommen, sage ich aber erstmal, hallo Herr Fuchs, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie trinken ja auch gerne Kaffee, habe ich vorher schon herausgehört. Wollen Sie vielleicht nochmal auch ins Mikrofon sagen, wie trinken Sie Ihren Kaffee dann am liebsten?
Ich trinke ihn am liebsten als Espresso und gerne als Espresso Doppio Macchiato.
Trinken Sie gerne Espresso, weil Sie gerne starken Kaffee mögen oder weil es schnell gehen soll?
Witzigerweise ist es bei mir so, dass ich den besser vertrage als den Filterkaffee und deswegen, dass mein Energiespender ist manchmal.
Das ist spannend, weil Filterkaffee wirkt ja ein bisschen dünner eigentlich, aber gut.
Also bei mir ist das halt so und ich bin froh, dass ich was gefunden habe, was ich anstelle des Filterkaffees trinken kann.
Sehr gut, das ist doch das Wichtigste. Wir starten mit der Schnellfragerunde, da dürfen Sie gerne ganz schnell und ganz intuitiv antworten. Schreien oder flüstern?
Flüstern.
Singen oder sprechen?
Singen.
Medizin oder Musik?
Ach, das ist gemein. Medizin.
Und Klassik oder Pop?
Klassik.
Klassik, ah ja. Wir kommen zu unseren eigentlichen Interviewfragen. Jetzt dürfen Sie gerne ein bisschen mehr ausschweifen, falls Sie das möchten. Ich habe eben schon gesagt, ich habe ein bisschen befürchtet oder vielleicht auch gehofft, dass Sie besonders genau auf meine Stimme achten. Passiert Ihnen das oft, dass Sie so durch Ihren Alltag gehen und denken sich, die Person hat aber keine gesunde Stimme oder eine besonders gesunde Stimme?
Ja, das ist in der Tat so. Das geht mir eigentlich dauernd so und ich muss mich manchmal zügeln, dass mich das nicht ablenkt von den eigentlichen Inhalten. Übrigens nicht nur bei gesprochener Stimme, bei gesprochenem Stimmklang, sondern auch bei Sängerinnen und Sängern, wenn ich sie auf der Bühne höre. Oft fällt es aber schon bei der Sprechstimme auf und da erlebt man ja sowohl im Alltag als auch in den Medien eine Menge an Vielfalt, an stimmlichen Vielfalten. Und manchmal ist es so, dass man eine gewisse Vorstellung von einem Menschen hat, wenn man ihn oder sie nur hört. Und wenn man dann das Bild dazu bekommt, ist es manchmal eine Überraschung in beiden Richtungen.
Woran das liegt, darüber wollen wir auch noch sprechen. Davor aber erstmal, haben Sie irgendwie ein Beispiel, was Ihnen gerade einfällt, wo Sie vielleicht sehr positiv oder so sehr negativ beeindruckt waren von der Stimme in Ihrem Alltag?
Also ich bin immer etwas negativ beeindruckt oder irritiert, wenn die Stimme eines Menschen nicht so gut zu dem passt, was er oder sie eigentlich sagen soll oder muss. Und das fällt mir beispielsweise bei PolitikerInnen auf. Da gibt es durchaus Beispiele, wo ich mir vorstellen könnte, dass ein Stimmtraining oder mindestens eine Beratung, wie man seine oder ihre Stimme besser einsetzen könnte, dazu beitragen würde, auch die Überzeugungskraft der Stimme oder überhaupt des Gesagten zu erhöhen.
Haben Sie da gleich jemanden im Kopf, wo es nicht so gut funktioniert?
Naja, wenn ich Frau Baerbock beispielsweise als unsere Außenministerin erlebe, die Stimme ist eigentlich aus meiner Sicht wirklich auffällig. Sie ist brüchig. Sie hat eine sehr hohe Frequenz, auf der sie spricht. Und wenn ich mir überlege, wie wichtig die Inhalte sind, die sie herüberbringen muss, auch wie wichtig die Zwischentöne manchmal sind oder sein müssen, die sie in einem politischen Gespräch oder auch vielleicht in Krisensituationen verwenden muss, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie, ich sag's mal positiv, von einer Stimmtherapie oder einem Stimmcoaching, einem Stimmtraining profitieren könnte, noch mehr Farben erlauben, noch mehr Gestaltungsfähigkeit aus ihrer Stimme herauszuholen. Also das ist so ein Beispiel, oder Frau Giffey beispielsweise in Berlin, die für mich mit ihrer Stimme fast infantil wirkt. Also das ist wie so eine kindliche Stimme. Das kann ja sehr viel Sympathisches haben, aber als Politikerin muss man ja sicherlich auch manchmal unbeliebte Wahrheiten verkünden oder Inhalte herüberbringen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass auch Sie von einem Stimmtraining oder mindestens einer Stimmberatung profitieren könnte.
Das sind jetzt so zwei Negativbeispiele. Wer kann es vielleicht besonders gut?
Herr Habeck beispielsweise ist jemand, der eine angenehme Stimme hat, dem man gern zuhört. Also mir geht das so jetzt, ja. Das ist so. Aber das hängt ja nicht nur mit dem Stimmklang allein zusammen, sondern auch mit solchen Parametern wie Stimmmelodie, also die, wir sagen da Prosodie dazu. Also ob es mir gelingt, manchmal auch schwierige Inhalte spannend oder zumindest irgendwie interessant rüberzubringen, das wird ja dazu beitragen, ob mir jemand gerne zuhört über 20 Sekunden oder länger. Und wenn ich das jetzt mal mit unserem, um mal in der Politik zu bleiben, mit unserem Bundeskanzler vergleiche, der hat ja eine sehr ruhige Prosodie, also der spricht oft eher in einem sehr ruhigen, gleichförmigen Ton. Das vermittelt natürlich Sicherheit, das vermittelt auch Sachkompetenz in der Aussage, kann aber vielleicht manchmal den Wunsch beim Hörer erzeugen, doch mit ein bisschen mehr Werf, ein bisschen mehr emotionaler Beteiligung vielleicht Dinge herüberzubringen, die mir vielleicht besonders wichtig sind. Und da erlebt man ihn doch sehr gleichförmig in seiner Stimmgebung. Aber so sind Menschen nun mal, und die Stimme ist ja auch ein Ausdruck unserer Persönlichkeit. Man kann ja jemanden nicht verbiegen. Es muss auch jemand mit seiner Stimme so umgehen, wie er sich wohlfühlt damit oder sie sich. Aber gerade wer oft im Rampenlicht steht und seine Stimme häufig verwendet, der könnte davon profitieren, auch diesbezüglich beraten zu werden und vielleicht bestimmte Dinge an der Stimme auch zu verändern.
Sie haben jetzt schon ein paar Punkte genannt, also Sprachmelodie und auch der Sprachklang spielen eine Rolle dabei, ob eine Stimme gut ist oder nicht. Was macht denn eine gesunde oder eine gute, eine schöne Stimme noch aus?
Also zunächst macht eine gesunde Stimme aus, dass sie über einen längeren Zeitraum in einer geeigneten Lautstärke in der Lage ist, beschwerdefrei eingesetzt zu werden. Das heißt, ich dürfte als Sprecherin oder Sprecher eigentlich gar nicht bemerken, dass ich meine Stimme benutze in dem Sinne. Also ich dürfte keine Beschwerden haben. Das zweite ist, dass eine Stimme hinsichtlich der Tonhöhe in einem angemessenen Maß benutzt werden sollte. Wir alle haben eine sogenannte mittlere Sprechstimmlage. Die kann man übrigens ganz leicht rauskriegen, indem man mal ganz unemotional von 21 an aufwärts zählt. Ich mache das mal. 21, 22, 23, das ist ungefähr die Frequenz, um die herum ich meine Sprechstimme im Gespräch in der normalen Umgebungslautstärke verwenden würde. Und mancher ist vielleicht überrascht, wenn er hört, wie tief das ist. Ja? Also manche neigen dazu, ihre Stimme doch höher einzusetzen und sind gut beraten, immer mal wieder eben in die tieferen Lagen der Stimmen zurückzukommen. Also das ist das eine, die Frequenz, auf der ich spreche, die erhöht sich natürlich, umso lauter ich rede und umso emotional erregter ich zum Beispiel auch bin. Und wenn ich besonders entspannt bin, dann wird meine Stimme ganz leise und manchmal auch tief und entspannter. Ne? Also die nahe Stimme, ja auch die erotische Stimme, sagt man ja, die signalisiert ja auch durch Tiefe und Leise eine körperliche Nähe, mit der ich ja auch etwas zum Ausdruck bringe. Also wenn ich aber normal spreche, ist das eben diese Lage. Dann ist es die angepasste Lautstärke. Das heißt, ich muss dem Raum und den Lautstärkeumgebungen angepasst kommunizieren. Also es kann beispielsweise extrem nervig, fast bedrohlich auch sein, wenn ich in einem kleinen Raum zu laut spreche, dann ist das richtig, hat das einen aggressiven Unterton unter Umständen. Genauso gut ist es natürlich für das Sprachverstehen überhaupt nicht förderlich, wenn ich in einem großen Raum zu leise bin und dann in den hinteren Reihen schlichtweg nicht verstanden werde. Ein weiterer Parameter ist eben die Sprechmelodie. Also hier da geht es vor allen Dingen darum, um den Inhalt auch entsprechend rüberzubringen. Also wenn ich eher auf der sachlichen Ebene, auf Informationsübertragung unterwegs bin, wenn es mir darum geht, vielleicht auch schwierige Sachverhalte sachlich zu erklären oder vielleicht auch Streitgespräche zu deeskalieren, da ist es eher angepasst von der Sprechmelodie, ziemlich einförmig, gleichförmig, aber mit Nachdruck zu sprechen. Wenn ich Kindern beispielsweise was spannend erklären will oder eine Geschichte spannend vorlesen will, da wäre ich mit meiner Melodie natürlich wesentlich in größeren Spielräumen unterwegs sein. Oder natürlich, wenn ich Emotionen wie Ärger oder besonders große Freude herüberbringe, dann werde ich an die Grenzen auch meiner Stimme gehen. Und all das macht meine Stimme gut mit. Die geht, wenn ich einmal schreie, nicht gleich kaputt. Da braucht man keine Angst haben. Ich soll die also durchaus auch in all ihren Möglichkeiten ausnutzen. Aber es muss eben angepasst sein. Es muss attributionsgerecht sein, würde der Sprechwissenschaftler dazu sagen. Also immer dem eigentlichen Sprachinhalt, also den der Semantik entsprechend, die ich rüberbringen möchte.
Ja, das ist ja schon eine ganze Liste von Dingen, die Sie aufgezählt haben, die eine gute oder eine gesunde Stimme ausmachen. Wenn man singt, dann ist einem ja oft bewusst irgendwie, dass eine Stimme gut oder gesund oder eher nicht so gut und nicht so gesund sein kann. Warum betrachten wir unsere Sprechstimme nicht so, wie man eine Singstimme betrachtet? Und warum, denken Sie, warum trainieren wir die auch nicht im gleichen Maße?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir unsere Sprechstimme quasi automatisch tagtäglich benutzen. Das heißt also, wir denken nicht darüber nach eigentlich oder nehmen auch unsere Sprechstimme in der Regel gar nicht so bewusst wahr, wie das vielleicht manchmal gut sein könnte. Das merkt man beispielsweise, wie überrascht manche Menschen sind, wenn sie ihre Sprechstimme von Aufnahmen hören. Da gibt es auch Studien dazu über die Frage, wie fandest du dich denn selber mit deiner Stimme, nachdem man sie von einer Aufnahme gehört hat? Und ein hoher Prozentsatz, über 80%, haben das verschiedene Studien gezeigt, zeigen, dass die Menschen enttäuscht sind von ihrer eigenen Stimme. Sie glauben, dass sie eigentlich anders klingen. Und das hat einen anatomischen Grund, den wir uns einfach bewusst machen müssen. Wir selber hören die Stimme auf zwei Wegen. Nämlich über die sogenannte Luftleitung. Also ich versetze mit meiner Stimme auch die Luft um mich herum in Schwingung und dieser Schall wird zu mir selber, zu meinen eigenen Ohren, aber auch zu Ihnen übertragen, auch hier im Studio. Ich selber höre meine Stimme aber zusätzlich über die sogenannte Knochenleitung. Das heißt, mein Stimmapparat, der ja nicht nur aus dem Kehlkopf besteht, sondern auch aus dem sogenannten Vokaltrakt, also allen luftgefüllten Hohlräumen in meinem Schädel, in meinem Rachen vor allen Dingen, der versetzt auch meinen Schädelknochen in Schwingung. Und da das Innenohr in diesen Knochen praktisch fest verbunden ist, also quasi ein Teil davon ist, wird eben auch über den Knochen der Schall zum Innenohr übertragen. Nun ist es so, dass besonders tiefe Frequenzen über die sogenannte Knochenleitung besonders gut übertragen werden. Und deswegen hören wir unsere Stimme etwas, ich sage jetzt mal basslastig. Also wir hören die immer etwas tiefenlastig, so als wäre Ihr lieber Techniker so nett und würde meiner Stimme auch etwas Bassboost drauf geben. Das heißt, ein bisschen die tiefen Frequenzen anheben, die hohen ein bisschen senken und schon klingt die Stimme mit etwas mehr Volumen, angenehmer, wohliger. Man hört solchen Stimmen in der Regel lieber zu, ne, oder die sind angenehm. Und so einen Eindruck haben wir von unserer eigenen Stimme. Und wenn wir dann aber von der Aufnahme hören, wo die Bässe quasi fehlen, dann sind die meisten ein bisschen enttäuscht davon.
Das ist eigentlich fast ein Gefallen, den einem die Natur da tut, indem sie so einen Filter über die eigene Stimme legt. Aber genau. Ja, das sorgt vielleicht manchmal für auch verzerrte Bilder von der eigenen Stimme. Wie machen Sie das denn persönlich? Also wärmen Sie im Alltag auch oft einfach Ihre Sprechstimme noch mit auf?
Ja, oder? Das ist übrigens eine Empfehlung, die ich jedem geben würde, der oder die in einem stimmintensiven Beruf tätig sind, sich eben aufzuwärmen. Ich sage das immer, kein 100-Meter-Läufer würde auf die Startbahn gehen und eine sportliche Höchstleistung an den Tag legen, ohne sich vorher aufgewärmt zu haben, ohne sich zu dehnen, um die Muskeln sozusagen vorzubereiten auf diese Leistung. Und wenn wir bedenken, dass ein Großteil unseres Stimmapparates ja auch aus Muskeln besteht, ist man gut beraten, diese eben auch vor einer stimmlichen Belastung aufzuwärmen, vorzubereiten. Das Extrembeispiel davon sind Sängerinnen und Sänger. Also wenn Sie jetzt im Opernbereich, im Konzertbereich beispielsweise oder auch im Popularmusikbereich jemanden haben, der gleich auf die Bühne gehen muss und eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden oder länger mit ihrer Stimme auf der Bühne agieren will, dann brauchen die SängerInnen in der Regel eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, um sich wirklich aufzuwärmen. Und das würden Sie bei einem anderen Stimmbenutzer kaum durchsetzen können. Sagen Sie meiner Grundschullehrerin beispielsweise, bevor du früh in die Schule gehst, musst du dich eine Stunde lang stimmlich aufwärmen. Das ist ja völlig unrealistisch und das braucht's auch nicht. Sondern hier reichen oft kleine Einheiten, die manchmal in 5 Minuten, 7 Minuten, 10 Minuten nebenbei beim Zähneputzen, beim Frühstück machen, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, erledigt werden können. Man muss es nur tun. Und das geht eben darum, tatsächlich mit milden, gar nicht an die Extreme der Stimme heranreichenden Übungen die Stimme quasi wirklich aufzuwärmen. Können wir ja nachher nochmal gemeinsam vielleicht auch versuchen, wenn Sie Lust haben. Aber es gibt da wirklich einfache Methoden, die man in so ein tägliches Ritual einbauen kann. Und dadurch viel bessere Karten hat, nicht nur die stimmliche Höchstleistung am Tag zu erbringen. Also eine Kindergärtnerin oder ein Grundschullehrer, die erbringen Höchstleistungen den ganzen Alltag. Auch Sie im Moderatorenberuf oder ich auch in meinem Beruf als Arzt, wenn ich jetzt Patienten den ganzen Tag befrage oder berate, muss ich mit meiner Stimme ja auch agieren. Also man ist nicht nur in der Lage, diese Leistung besser zu erbringen, sondern man tut auch etwas für die Gesunderhaltung der Stimme. Also man minimiert das Risiko, durch eine stimmliche Überlastung stimmlich gesundheitliche Probleme zu bekommen.
Haben Sie da jetzt vielleicht direkt auch Übungen, die Sie mir und auch unseren ZuhörerInnen mitgeben können?
Also, das eine ist immer, was wir erreichen wollen, natürlich eine Wahrnehmung. Also auch dieses früh in sich hineintesten, was macht denn meine Stimme heute? Wie ist denn die? Ist die wach? Ist sie noch nicht wach? Es ist ja nicht jeden Tag gleich. Und da geht es auch nicht so sehr nur um die Kehlfertigkeit, also um den Kehlkopf und damit praktisch um die Funktion der Stimmlippen im Kehlkopf, sondern es geht viel auch um die Funktionalität unserer Ansatzräume, also unseres sogenannten Vokaltraktes. Und den können wir mal aktivieren, indem wir einfach mal unsere Lippen flattern lassen. Ganz locker, Sie holen schön tief Luft und dann ohne Ton erstmal nur. Genau, lecken Sie die Lippen noch mal ein bisschen an, dass die schön feucht sind. Das ist nämlich auch so ein Effekt, ne? Dann schwingen die besser. Und einfach noch mal ganz locker, nicht so stark drücken, schön tief Luft holen und dann.
Das fällt mir gar nicht so leicht.
Genau. Also man kann versuchen, einfach mit dem Lippenflattern, sagen wir dazu, diese vorderen Artikulationszonen wach zu machen, überhaupt erstmal wahrzunehmen. Jetzt nehmen wir mal einen Ton dazu. Einen beliebigen, so in Ihrer Mittellage. Ich mach's mal vor.
Da haben Sie mehr Übung als ich, das merkt man.
Kein Problem, versuchen Sie es nochmal, den Ton und gar nicht so laut, das kann ganz leise sein. Bleiben Sie im Hals schön weit, also machen Sie da nicht eng oder spannen Sie an, sondern ich mache es nochmal vor.
Ich muss noch an meinen Lippen arbeiten, das ist der erste Schritt wahrscheinlich.
Genau, und dann könnte man als nächsten Schritt jetzt tatsächlich die Frequenz dieses Tones verändern. Ich mache es mal vor. Man kann also praktisch nach oben oder nach unten gehen. Wir sagen da Glissando oder Schleifton dazu. Und damit habe ich jetzt drei Stufen, in der ich diese ganz einfache Übung in diesen vorderen Artikulationszonen verwenden kann. Eine zweite Möglichkeit, die wir machen können, die noch ganz einfach ist, beispielsweise mal kauen. Was essen Sie denn gerne? Was ist denn Ihre Lieblingsspeise?
Ich habe heute Morgen ein Müsli gegessen. Das hat mir sehr gut geschmeckt.
Genau. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben gerade so einen halben Esslöffel voll diesem schönen, leckeren Müsli in den Mund genommen und jetzt fangen Sie da ja an zu kauen. Jetzt kauen Sie erstmal ohne Stimme. Bewegen also Ihre Artikulations- und Kauorgane. Und jetzt stellen Sie fest, das ist genau das, was ich gerne esse. Jetzt versuchen Sie mal so ein richtiges, angenehmes zu machen, wenn Ihnen was richtig gut schmeckt. Genau, also so ein leichter Stöhnton, der da ja entsteht. Und ruhig mal das Kauen mit dem Stöhnen verbinden. Also die Bewegung der Artikulation, lockerer Mundboden, Zunge schön locker lassen, damit sozusagen die Bewegung erhalten bleibt und gleichzeitig versuchen Sie jetzt mal dieses oder wie Kinder, das hat aber gut geschmeckt und sich vorstellen, da wirklich was Wohlschmeckendes zu haben. Also sowas kann man auch machen, diese ganz leichten Übungen. Und Sie haben gesehen, wir haben das jetzt in 3-4 Minuten gemacht und ich habe noch ein bisschen was erklärt dazu. Wenn Sie das nur machen und das in ein Ritual, in einem Vormittag oder morgendlichen Alltag integrieren, sind Sie wunderbar vorbereitet auf eine stimmliche Leistungsfähigkeit.
Und wahrscheinlich ähnlich wie Sport, es lohnt sich, dran zu bleiben und zu trainieren.
Ja, die Regelmäßigkeit macht es aus, nicht? Also wenn ich es natürlich nur einmal mache, dann hat es nicht so viel Effekt. Wenn ich es aber regelmäßig täglich mache, dann habe ich damit wirklich einen sehr schönen Effekt, den man sogar messen könnte, ja, wenn man es wissenschaftlich betrachtet.
Sie haben jetzt schon mehrmals erwähnt, dass Sie in einem stimmintensiven Beruf sind als Arzt, der eben auch Menschen mit Stimmproblemen behandelt. Sie waren ja schon in Ihrer Jugend sozusagen in einer, vielleicht in einem stimmintensiven Hobby, und zwar haben Sie in Ihrer Jugend schon im Thomana-Chor gesungen. Wie kam die Idee, da Musik und Medizin zu verbinden?
Das ist eine insofern lustige Geschichte, als dass das auf meine beiden Eltern zurückgeht. Mein Vater war über viele Jahre Solofagottist am Leipziger Gewandhaus, ist also Musiker, hat ein Instrument gespielt und hat mich natürlich immer musisch geprägt. Und meine Mutter ist Ärztin, die war Mund-Kiefer-Gesichtschirurgin, hat also in einem richtigen medizinischen Bereich gearbeitet. Und natürlich kommt man als Kind vielleicht auf die Idee, irgendwann mal in diese Berufsgruppen zu gehen. Aber als ich Thomaner geworden bin, war ich ja quasi dritte Klasse, als die Idee aufkam. Da denke ich nicht, haben wir natürlich noch nicht an Berufe gedacht. Jedenfalls hatten meine Eltern beide schon drüber nachgedacht, weil mein Vater ja oft mit den Thomanern auch musiziert hat. Geben wir denn den kleinen Michael in den Thomaner Chor oder nicht? Und dann hatten sie sich beide eigentlich dagegen entschieden, weil es wäre ja mit einer Internatsunterbringung verbunden gewesen, oder ist es so auch damals. Und als dann eines Tages tatsächlich eine Einladung zum Vorsingen beim Thomaskantor, Hans-Joachim Rotsch damals, ins Haus flatterte, entbrannte zunächst mal ein großer Streit zwischen meinen Eltern, wer mich denn da nun angemeldet hätte, ohne dem anderen Bescheid zu sagen. Und in Wirklichkeit war es aber meine Musiklehrerin, die gehört hatte, ach, der singt ganz schön, den könnten wir doch dort mal melden, hatte aber vergessen, meinen Eltern Bescheid zu sagen. Und das war dann irgendwie dieser Wink des Schicksals. Also sie haben dann gesagt, ja gut, wenn das nun mal so ist, dann gehen wir da mal hin. Und dann sind wir da ins Internat in die Hillerstraße gestiefelt und haben da vorgesungen. Und ich durfte auch weitermachen. Also es gab da so eine Voreignungsuntersuchung. Und wenn man sich dafür eignete, durfte man dann praktisch Stimmbildung bekommen. Über ein Jahr gab es nochmal eine Zwischenprüfung, dann die Aufnahmeprüfung. Und das hat sich gut entwickelt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, jedenfalls hat das dann geklappt und ich bin also wirklich auch in den Chor gegangen, habe das auch nie bereut, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl mir das erste Jahr schon schwer gefallen ist, das sage ich ehrlich, also gerade so dieses Heimweh ist ein Thema. Aber es gibt dort eine sehr schöne soziale Unterstützung, es gibt die Größeren, die sich kümmern und das ist eben etwas, was dann sehr, sehr gut helfen kann, auch in dem Chor heimisch zu werden, sich wohlzufühlen. Und wie gesagt, ich bereue es nicht, dass ich diesen Weg gegangen bin.
Also noch heute was, was Sie prägt. Und singen tun Sie auch immer noch, oder?
Absolut, ja. Gerne. Leider zu wenig regelmäßig. Ja, ich würde mir wünschen, mehr Zeit zu haben, um regelmäßig singen zu können. Ich freue mich wie so ein kleiner König über jedes Projekt, ja, wo ich mal mitsingen kann. Also das sind so Sachen, da freue ich mich halt drauf. Und ich wünschte mir halt, die Zeit zu haben, in einem Ensemble mitsingen zu können, wo ich eben regelmäßig auch Proben und Konzerte habe. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Jeden Dienstag, jeden Mittwoch 2-3 Stunden Probe. Das sind dann eher so Projekte, aber die machen mir ungeheuer viel Freude.
Sie haben ja jetzt schon im Gespräch häufiger erwähnt, was vielleicht auch so anatomische Voraussetzungen für eine Stimme sind. Ein paar Sachen hatten Sie schon gesagt. Können Sie vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz durchgehen, was sorgt denn eigentlich dafür, dass unsere Stimme so klingt, wie sie klingt?
Im Grunde genommen kann man den Aufbau des menschlichen Stimmapparates sehr schön mit dem einer Orgel vergleichen. Da gibt's auch ein altes, schönes Bild eines Arztes, der das mal gezeichnet hat. Los geht's eigentlich mit unseren Atmungsorganen. Das ist ja ganz spannend. Wir atmen, bevor wir sprechen oder singen können, ja erstmal ein und wir erzeugen die Stimme eigentlich auf der Basis eines Abfallproduktes unseres Körpers, nämlich der Ausatmenluft. Die muss aber in einem richtigen Maß von unten über die Luftröhre an den Kehlkopf gelangen, hinanströmen könnte man sagen. Da wird ein gewisser Druck aufgebaut, den bezeichnen wir als subglottischen Druck oder subglottalen Druck. Und es ist gar nicht so einfach, immer den richtigen Luftdruck dort zu erzeugen. Ich brauche beim Sprechen weniger als beim Singen, beim leisen Sprechen, leisen Singen natürlich weniger als beim Lauten, das ist klar und das muss angepasst werden. Aber ich muss eben auch lernen, richtig zu atmen, in die Tiefe zu atmen, damit ich einen großen Luftvorrat in meiner Lunge habe, um beispielsweise lange Phrasen sprechen oder eben auch singen zu können. Also das ist dieser erste Teil, der wäre bei der Orgel vergleichbar dem Blaswerk. Das erzeugt ja auch diesen Luftstrom. Physiker würde dazu Kompressor sagen. Die zweite Etage oder der zweite Abschnitt ist dann der Kehlkopf selbst. Der ist an der Orgel, vergleichbar dem sogenannten Zungenwerk, also zumindest die Zungenpfeifen haben wie so ein kleines Kästchen, und in diesem Kästchen ist eine vibrierende Zunge, die unterbricht quasi, oder die wird durch den Luftstrom angeregt zu schwingen und unterbricht diesen Luftstrom in lauter kleine Luftteilchenpakete, und das ist das, was wir als Schall letztlich wahrnehmen. Und so sieht das in etwa auch in unserem Hals aus. Wir haben einen Kehlkopf, das wäre das Kästchen sozusagen, und innen drinnen haben wir zwei gegenüberliegende Lippen, Stimmlippen, wir sagen nicht Stimmbänder dazu, sondern Stimmlippen. Und die sind wirklich vergleichbar den Lippen, die vorhin bei Ihnen geschwungen haben. Das macht der Bläser ja auch, wenn er in sein Blechblasinstrument spielt, ins Mundstück. Das heißt, es wird dort ein Ton erzeugt, ein Schall eigentlich erzeugt, den wir auch als primären Kehlkopfschall bezeichnen. Würden Sie den hören können bei sich selbst oder bei mir, wären Sie noch schwerer enttäuscht, als was wir vorhin schon besprochen haben. Das ist nämlich ein ganz leiser, schnarrender, eigentlich eher auch hässlicher Klang. Also man kann gar nicht hören, wer da spricht. Man hört nur, dass da überhaupt irgendwas als Geräusch oder als Ton erzeugt wird. Dass der schön wird, dass der tragfähig, also im physikalischen Sinne auch effizient wird, dass sie auch mit diesem Ton in der Lage sind, einen großen Raum zu füllen, ohne akustisch verstärkt zu sein. Und dass man erkennt, dass sie es sind, der spricht oder die spricht. Und dass man auch natürlich dann noch Artikulation und sogar noch emotionale Beimischungen in der Stimme erkennen kann. Klingt das traurig oder klingt das fröhlich, was gerade gesprochen wird? Das hängt nicht so sehr an unserem Kehlkopf, sondern das hängt an allen luftgefüllten Räumen oberhalb des Kehlkopfes. Das ist der sogenannte Vokaltrakt oder auch Ansatzräume, sagen wir dazu. Das ist ein Begriff, der wirklich aus dem Instrumentenbau auch übernommen wird. Ansatzrohr sagt man dort. Also die Pfeife, die ja die Orgel ausmacht oder die vielen Pfeifen, das entspricht quasi unseren Rachenräumen, der Mundhöhle, der Nasenhaupthöhle, also allen luftgefüllten Hohlräumen oberhalb des Kehlkopfes mit allen angrenzenden Organen, also die Zunge beispielsweise spielt eine riesige Rolle, haben wir gerade trainiert, oder eben die Lippen, die Zähne, die Kieferöffnung etc. Das heißt also, das ist ein zusammengesetztes System, was gut miteinander funktionieren muss, und dann gehört jetzt mal im Kontrast zur Orgel noch zwei Sachen dazu, das ist ein Gehirn und ein zentrales peripheres Nervensystem, was das Ganze steuert. Ich habe ja eine Vorstellung, wie soll denn das klingen, was ich jetzt gleich von mir gebe. Und das ist eine Hirnleistung. Also das ist etwas, was wir eben musterhaft lernen und speichern. Und was wir vorhin schon angesprochen haben, das Gehör eben zur Kontrolle des Stimmapparates. Wobei wir zwei Wege haben, unseren Stimmapparat zu kontrollieren. Einmal übers Gehör, Luftleitung und Knochenleitung. Mhm. Aber eben auch, wir haben sowas wie ein Gefühl für die Stimme. Wir sagen da Kinästhesie dazu. Das ist praktisch eine ständige Information, die unser Gehirn bekommt aus der Peripherie. Also unser Gehirn kriegt ständig Informationen, wie sind Muskeln gespannt im Stimmapparat, wie stehen die Gelenke am Kehlkopf, wie ist der Luftstrom auf der Oberfläche der Schleimhaut, die das Ganze auskleidet. Also solche Dinge kriegt unser Gehirn zusätzlich wie so eine Art als Gefühl für die Stimme, und beides brauchen wir, um unsere Stimme gut steuern zu können. Das merken Sie beispielsweise, wenn es mal sehr laut um Sie herum ist und Sie keine auditive Kontrolle, also keine Kontrolle mit dem Gehör über ihre eigene Stimme haben, müssen sie sich mehr auf das Gefühl verlassen. Und dazu braucht es diese Kinästhetik. Und ein anderes Beispiel ist, geübte Sängerinnen und Sänger sind in der Lage, auch wenn sie kein absolutes Gehör haben, also nicht genau sagen können, dass das ist dieser Ton, ja, das ist ein A1 oder das ist ein C2 gestrichen oder so, dass die allein durch das Gefühl eines nachgesungenen Tones in etwa ziemlich genau abschätzen können, welcher Ton das gerade ist, weil sie das einfach gelernt haben und musterhaft abgespeichert haben.
Also ganz schön viel, was da zusammenspielt, ein sehr komplexes System.
Richtig.
Was würden Sie sagen, was an der Stimme ist angeboren und was ist veränderlich?
Was wir angeboren haben, ist in erster Linie die Anatomie, also der Aufbau der Räumlichkeiten. Das bewirkt übrigens, dass wir uns eben nicht nur ähnlich sehen, sondern auch ähnlich anhören, also ähnlich klingen. Also dass man beispielsweise nach der Pubertät am Telefon den Sohn mit dem Vater oder die Mutter mit der Tochter verwechselt, das liegt eben daran, dass wir auch innerlich ähnlich uns ähnlich sind und deswegen ähnlich klingen. Also solche Klangeigenschaften der Stimme vererben wir in der Tat. Auch eineiige Zwillinge klingen eben deutlich ähnlich. Die verwechseln sie tatsächlich, ja, wenn sie die nur hören. Gut, Beim Sehen unterscheiden sie sich ja auch nicht so richtig.
Ich habe tatsächlich eine Zwillingsschwester. Meine Eltern können uns sogar nicht unterscheiden.
Sind sie eineige Zwillinge?
Ja.
Das glaube ich, ist, also das liegt einfach daran, dass sie sich so ähnlich sehen, auch innerlich, dass sie auch ähnlich klingen. Auch die Tonhöhe, über die wir vorhin schon gesprochen haben, auf welcher Tonhöhe ich spreche, ist etwas Vererbtes. Also das ist etwas, beispielsweise interessiert den Thomaskantor, wir waren ja vorhin bei den Thomanern, natürlich gerne, was wird denn aus der Knabenstimme, wenn die Narrenstimmwechsel wieder eine Männerstimme ist? Also wird es dann eher ein Tenor oder ein Bariton oder ein Bass? Und das kann man nicht irgendwie messen oder so, aber man kann mal gucken, was der Papa für eine Stimmlage hat. Und sehr häufig klappt das. Also die Söhne von Männern, also von Vätern, die eher höher in der Tenorlage beispielsweise singen, die sind eher wahrscheinlich auch Tenöre, als dass sie tiefe Bässe werden und umgekehrt. Spannend. Also das ist was, was wir vererben. Was wir beispielsweise überhaupt nicht genetisch determiniert haben, ist die Lautstärkebenutzung. Das heißt also, ob wir eine Stimme laut oder leise benutzen, das ist eher etwas, was wir uns abgucken oder abhören, müsste man besser sagen. Und da kommt natürlich allen Bezugspersonen, den Eltern voran, aber allen, die eben mit kleinen Kindern sehr viel im Kontakt sind, eine große Bedeutung zu. Also wir sind stimmliches Vorbild. Bild auch für die Kinder und die hören sich das ab und wie die ihre Stimme benutzen, hat ganz viel damit zu tun, wie die Erwachsenen um sie herum oder auch die anderen, also die Geschwister beispielsweise, um sie herum ihre Stimme benutzen.
Ja, das spricht man ja auch teilweise Kulturen zu, dass es irgendwie Kulturen gibt, in denen Menschen besonders laut oder leise sprechen. Das hängt dann wahrscheinlich damit zusammen,
Sie sagen. Genau, das ist die Prägung dann.
Was würden Sie sagen, wie sehr schlägt einem vielleicht auch die Psyche oder manchmal Stimmungen auf die Stimme?
Naja, der sprachliche Zusammenhang im Deutschen zwischen Stimme und Stimmung, der ist nicht zufällig. Ja? Also wir hören, wie es jemanden geht. Das hat damit zu tun, dass unser Gehirn bei der Steuerung der Stimme eben auch durch solche psychoemotionalen Einflüsse auch aktiv ist. Das heißt, wir haben Bereiche unseres Gehirns, in denen Emotionen verarbeitet werden und die stehen im Zusammenhang mit den Zentren unseres Gehirns, die auch die Stimme steuern. Also das ist jetzt mal die neurobiologische Grundlage, könnte man sagen. Und die Stimme ist verräterisch, das darf man immer nicht vergessen. Ja? Also wir können uns ganz schlecht verstellen, das heißt etwas anders klingen lassen, obwohl es uns diametral entgegengesetzt psychoemotional geht. Ja? Also wenn ich gerade total traurig bin und versuche dann irgendwie freundlich und fröhlich zu klingen, dann klingt das irgendwie aufgesetzt und wir Hörenden haben eine sehr empfindliche Antenne dafür. Also wir merken, irgendwas stimmt da nicht. Wir wissen vielleicht nicht gleich, was da nicht stimmt, aber wir spüren irgendwie, irgendwas passt da nicht zueinander. Aber wenn wir nochmal auf die Kinder zurückkommen, ist es eben ganz wichtig, dass ich als Eltern meinen Kindern auch vorlebe, stimmlich vorlebe, wie es klingt, wenn Papa wütend ist oder wenn er ärgerlich irgendetwas einfordert oder im Kontrast dazu vielleicht ganz liebevoll um etwas bittet oder kannst du dir vorstellen und so. Nicht, also dass ich, ein Kind muss nicht nur das Sprachinventar lernen, die Phoneme, die einzelnen Worte, die Sätze, wie ein Satz aufgebaut ist, wenn es die Muttersprache erwirbt, sondern es muss auch nebenbei oder automatisch quasi genauso wichtig erfassen, wie klingt es denn, wenn ich traurig bin oder wie klingt es, wenn ich wütend bin zum Beispiel.
Ja, sehr viel, was da drin steckt. Sie haben gesagt, die Stimme verrät was über unsere Stimmung. Worüber verrät unsere Stimme noch etwas?
Unsere Stimme verrät auch etwas über das Geschlecht zum Beispiel. Sogar hinsichtlich der geschlechtlichen Orientierung kann man Unterschiede in der Stimme hören. Also die Stimme hat ja zunächst mal die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, der Zuordnung, wenn wir mal von einer bipolaren Geschlechtlichkeit ausgehen, zu einer Männer- oder einer Frauenstimme. Also Kinderstimmen vor der Pubertät, vor dem Stimmwechsel, können Sie ganz schlecht, wenn Sie sie nur hören, zuordnen, ist das jetzt ein Mädchen oder ist es ein Junge oder ist es auch eine non-binäre Person, in der sozusagen die stimmliche, geschlechtliche Zuordnung gar nicht zu hören sein soll auch oder das nicht gewünscht ist. Bei den Erwachsenen ist es aber bei einem Großteil der Menschen so, dass ich zwischen Männerstimme und Frauenstimme unterscheiden kann. Und da ist es immer schon so, dass es Männer gibt, die sehr hohe Stimmen haben, die dann am Telefon mal als Frau verkannt werden oder umgekehrt. Aber es gibt zusätzlich natürlich Menschen, die sich als non-binär lesen lassen möchten und die auch ihre Stimme so erklingen lassen. Das heißt also, wo es gar nicht auditiv möglich ist, zuzuordnen, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, sondern es liegt irgendwo im Frequenzbereich dazwischen. Und der Schlüssel, mit dem unser Gehirn das sozusagen analysiert, ist die Tonhöhe. Das immer wieder bei dieser mittleren, ungespannten Sprechstimmlage, die ich ja auch bewusst durchaus verändern kann. Und das haben wir einerseits bei Personen, die sich eben non-binär lesen lassen möchten. Die möchten dann natürlich mit ihrer Stimme auch in einem Bereich sein, wo man eben das nicht zuordnen kann. Das spielt aber auch für Transpersonen eine Rolle. Also bei Transmännern oder Transfrauen ist natürlich logischerweise der Wunsch da, dass auch die Stimme zu dem Geschlecht passt, in dem ich leben möchte. Und das ist beim Transmännern ein bisschen einfacher, weil Transmänner ja in der Regel, wenn sie das möchten, mit Hormonen behandelt werden, also mit dem männlichen Geschlechtshormon Testosteron, welches, wenn ich das von außen zugebe, automatisch, wie bei im Stimmwechsel selber, bei einem Jungen, dazu führt, dass der Kehlkopf wächst, die Stimmlippen länger werden und die Stimme tiefer wird. Also da kann man in den sozialen Medien ganz beeindruckende Beispiele einer Selbstdokumentation als Video beispielsweise sehen und erleben. Ne? Die sagen dann mal, heute geht meine Hormonbehandlung los, da sprechen sie noch hoch und dann hört man wirklich im monatlichen Ablauf, wie beim richtigen Stimmwechsel, wie die Stimme immer wieder tiefer wird. Nur macht es diese Menschen besonders glücklich, weil sie ja damit sozusagen das Ziel erreicht haben. Ein bisschen schwieriger ist es bei den Transfrauen, weil wenn der Transitionsprozess nach der Pubertät stattfindet, sprich also nachdem der Kehlkopf ja schon gewachsen war, beim ehemaligen Mann, wenn man so will, wird es sehr schwierig, die Stimme höher wieder zu bekommen, denn die Länge des Kehlkopfes oder die Größe des Kehlkopfes, die Länge der Stimmlippen und damit die Tiefe der Stimme, die repräsentiert ja immer den jemals im Körper vorhandenen höchsten Spiegel, also die Blutkonzentration von Testosteron. Also wenn der Kehlkopf einmal gewachsen ist und das Testosteron dann sinkt, wird er ja nicht wieder kleiner, sondern die Stimme bleibt halt so tief. Und dann muss man gemeinsam überlegen, welche Möglichkeiten bestehen, den angestrebten weiblichen Stimmklang bei Transfrauen zu erreichen. Das muss gar nicht immer nur daran liegen, die Stimme höher zu bekommen, sondern es gibt viele andere Parameter, die eine Stimme als weiblich konnotiert hören lassen oder lesen lassen in dem Falle. Das heißt also, man kann auch mit einer anderen Sprechart beispielsweise, da sind wir wieder bei der Prosodie, also bei einer anderen Sprechmelodie weiblicher klingen, obwohl die Grundfrequenz meiner Stimme gar nicht so wahnsinnig viel höher ist. Also man muss, viele Transfrauen wollen auch gar nicht unbedingt in diesen typischen weiblichen Bereich, was die Tonhöhe kommt, wenn das geht, ist es prima, aber das ist gar nicht das primäre Ziel. Die wollen weiblicher wirken und weiblicher klingen und das geht auch mit einer etwas tieferen, vielleicht so in der mittleren, zwischen den Geschlechtern quasi liegenden Stimme. Und wenn ich dann aber lerne, das kann man bei Spezialisten wirklich gut erlernen, in Stimmtherapien auch, eben weibliche Attribute in die Stimme hinein zu präsentieren, dann werde ich auch weiblicher gelesen.
Was wären das zum Beispiel für Attribute? Was kann man da machen?
Also beispielsweise erleben wir, dass Frauen eine ausgeprägtere prosodische Schwankung haben. Das heißt, die Sprechmelodie bei Frauen schwankt mehr als bei Männern. Das sind natürlich immer Durchschnittswerte, ne? Also es gibt immer Gegenbeispiele, wenn man so will. Aber wenn ich also weiblicher klingen will, dann bin ich gut beraten, meine Stimme sozusagen in der Melodie, in der Tonhöhenvariabilität mehr schwanken zu lassen, also beweglicher sozusagen zu sein mit meiner Sprechmelodie. Auch die Artikulation kann eine Rolle spielen. Ne? Man musste mal aufpassen, dass das nicht zu plakativ ist, ne? Aber ich kann natürlich so in diesem typisch männlichen Art und Weise zu reden, also ohne sich wirklich Mühe zu geben, auch schön zu klingen. Viele Männer machen das trotzdem, ne? Aber manche machen es eben nicht. Und Frauen artikulieren genauer, ne? Die sind auch von der Lautstärke her manchmal vielleicht eher etwas zurückgenommen im Gegensatz zu den Männern oder die haben eine größere dynamische Breite, ne? Also die spielen mit der Lautstärke mehr als das Männer tun, ne? Die sind manchmal leiser, aber manchmal auch lauter. Oh mein Gott, was manchmal so ist, ne? Also das sind ja so Dinge, die lassen auch Emotionen beispielsweise mehr hören in der Stimme. Und das kann man alles als wie so ein kleines Rädchen, also ein Rädchen, kleine Rädchen verstehen, an denen ich drehen kann, damit eine Stimme eben etwas weiblicher klingt.
Wir haben jetzt ganz viel über Geschlecht und Stimme gesprochen. Sie haben ja ganz am Anfang schon mal erwähnt, dass man oft zum Beispiel eine Radiosendung oder einen Podcast hört und dann gleich so ein Bild von der Person im Kopf hat, die da spricht. Aber Sie haben auch gesagt, das liegt oft ganz schön daneben. Woran liegt das denn?
Das liegt, glaube ich, daran, dass wir eine bestimmte Vorstellung haben von einem Gesicht oder einer Person, die ähnlich zu der, also wo die Stimme ähnlich klingt wie die, die wir gerade im Podcast oder im Radio hören. Das heißt, ich habe ja eine Hörerfahrung und damit verknüpfe ich Erinnerungen an Personen. Und wenn ich jetzt eine neue Stimme im Radio, im Podcast höre, dann erinnere ich mich oder dann habe ich das innerliche Bild dieser Person vor mir. Auch das Alter beispielsweise können wir ja dort irgendwie abschätzen. Und manchmal ist man überrascht, dass man sozusagen plötzlich eine ältere Person vor sich hat, die aber eine junge Stimme hat und auch umgekehrt. Das heißt, das hängt also mit unseren Hörgewohnheiten oder Hörerfahrungen besser zusammen. Dort, wo Sie das auch gut erleben können, ist ja bei Synchronsprechern beispielsweise. Also wenn Sie die Synchronstimmen nicht deutscher SchauspielerInnen hören und dann das Original hören, dann sind sich die Stimmen oft ziemlich ähnlich und manchmal sehen sich auch die Personen ähnlich. Nicht immer, aber so vom Typus her zumindest, ne? Das heißt also, man hat da schon so eine gewisse Assoziation und das muss passen. Also wenn Sie jetzt beispielsweise eine Synchronstimme eines bestimmten Schauspielers mit jemanden besetzen würden, der gar nicht körperlich und auch stimmlich zu dem Original passt, dann kann das sogar die Qualität des Filmes beeinflussen, in der Regel negativ dann wahrscheinlich, weil das einfach nicht passfähig ist. Und das sind letztlich wirklich zentrale, unbewusst ablaufende Prozesse, die viel mit Erinnerung von schon Gehörten und Gesehenen zu tun haben.
Das heißt, genau, wir denken da an Leute, die wir schon mal irgendwie gehört haben, aber können damit auch ganz schön daneben liegen, wie
Absolut.
Sie selber sagen.
Genau.
Denn Stimme und praktisch die Anatomie, die kann man einem ja oft auch nicht so ansehen. Sie waren 2017 an einer Studie der Universität Leipzig beteiligt, die auch ergeben hat, dass praktisch bei gleichbleibender Anatomie sich eine Stimme ganz schön ändern kann. Und zwar haben sie festgestellt, dass Frauen jetzt sehr viel tiefer sprechen als noch vor 30, 40 Jahren. Woran liegt das?
Also das hat uns erstmal einige schlaflose Nächte bereitet. Wir haben nämlich eins gemacht. Wir hatten die große Chance, im sogenannten Live-Projekt der Leipziger Universität ganz viele Stimmen von erwachsenen Personen zu messen. Männer und Frauen zwischen 40 und 80. Das waren insgesamt 2.500 Stimmen, die wir da vermessen haben. Das ist weltweit die größte Studie, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigt hat. Und die Erwartungshaltung war, die Männerstimme liegt eine Oktave unter der Frauenstimme oder umgekehrt, ne? Das heißt also, zwischen diesen beiden mittleren Sprechstimmlagen, wenn man jetzt mal wieder nur von dieser binären Situation ausgeht, da liegt eine Oktave dazwischen. Und als wir dann die Auswertung gemacht haben, die Männerstimmen genau lehrbuchgetreu lagen da so bei 100, 110, 120 Hertz. Ne? Das ist so zwischen dem großen A und dem kleinen C in dieser Lage etwa. Und nun hatten wir gedacht, die Frauen genau eine Oktave höher, 220 Hertz. Und siehe da, das war überhaupt nicht so. Die lagen also nur bei 160, 170 Hertz. Also der Abstand zwischen Frauenstimme und Männerstimme hatte sich quasi halbiert. Aber nicht die Männerstimme hat sich verändert, sondern nur die Frauenstimme. Dann haben wir erst gedacht, es liegt an hormonellen Veränderungen oder man könnte ja auch auf die Idee kommen, wir sind alle größer geworden, werden älter, deswegen werden die Stimmen tiefer. Das stimmt zwar, aber dann müssten ja auch die Männerstimmen tiefer geworden sein und diese Veränderungen, die vollziehen sich nicht in 30 Jahren oder 20 Jahren. Also um es kurz zu machen, nachdem wir alle anderen Ursachen ausgeschlossen haben, auch das Rauchen etc., blieb eigentlich übrig, dass Frauen als Zeichen eines veränderten Rollenbildes in der Gesellschaft ihre Stimmen heute tiefer benutzen, als sie das noch vor 30 oder 40 Jahren gemacht haben. Und die Lehrbuchwerte, die wir eben über mittlere Sprechstimmlagen haben, die liegen eben so vor 30, 40 Jahren. Das ist immer wieder weitergeschrieben worden und wir waren eben überrascht. Und was wir dort gemessen haben, ist eigentlich weibliche Emanzipation. Da kommen wir wieder zurück auf das, was ich vorhin sagte. Wir sind durch unsere Menschheitsgeschichte sehr geprägt, also können uns schlecht wehren gegen solche Verhaltensdinge, die wir so im ganzen Tag tun. Das heißt, wir sind darauf getriggert, einer tiefen Stimme mehr Vertrauen zu schenken als einer hohen Stimme, ne? Weil tiefe Stimmen sind assoziiert mit großen, schweren, kräftigen Menschen, ne? Also jemand, der groß ist, der hat auch die tiefere Stimme. Und früher waren das genau die Menschen, die Menschengruppen beschützt haben oder die gekämpft haben etc. Während es eine hohe Stimme ja eher zur Kinderstimme assoziiert ist, die signalisiert immer Schutzbedürftigkeit, vielleicht auch Unsicherheit. Das heißt, eine Frauenstimme, die sehr hoch spricht oder eine Frau, die sehr hoch spricht, signalisiert unbewusst damit weniger Kompetenz in der Stimme als mit einer tieferen Stimme. Und da sich das Rollenbild der Frau in unserer Gesellschaft erfreulicherweise geändert hat, dass Frauen heutzutage eben ganz andere Positionen in der Gesellschaft übernehmen, Leitungspositionen übernehmen, auch sich das gesamte Rollenbild geändert hat, benutzen die Frauen, das waren ja 1250 Frauen aus dem Leipziger Raum, die wir nicht speziell danach gefragt haben, die haben das automatisch gemacht, Frauen benutzen ihre Stimme tiefer, als sie es früher getan haben. Und eins muss man dazu sagen, die Werte, die ich gerade genannt habe, die beziehen sich auf 40- bis 80-Jährige. Das war halt die Kohorte, die wir damals untersucht haben. Und um sicher zu sein, haben wir dann im Anschluss nämlich nochmal 15- bis 40-Jährige untersucht. Und siehe da, nach dem Stimmwechsel, die junge Frauenstimme, so 18. 20. 22. Lebensjahr, die liegt eben noch eine genaue Oktave über der Männerstimme. Und ebenso zwischen dem 25. und 40. Lebensjahr sinkt dann die Stimme langsam ab, als Zeichen, dass das eben eine Phase im Leben einer Frau ist, in der Emanzipation eine große Rolle spielt, in der eben neue Funktionen übernommen werden, wo es ihr hilfreich ist, mit einer tieferen Stimmlage überzeugender zu wirken.
Ja, total spannend. Also Sie sagen ja, Sie haben da gesellschaftliche Entwicklungen mit gemessen. Also Sie konnten die Emanzipation der Frau über die Stimme messen. Also ja, es scheint so ein sehr genauer Gradmesser zu sein dafür, wie es unserer Gesellschaft vielleicht.
Ja, wobei ich mal die philosophische Frage in den Raum stellen würde, ob es nicht eigentlich die bessere Emanzipation wäre, wenn wir Frauen auch in der höheren Stimme mehr Vertrauen schenken würden. Ja, also ob die das nur so braucht. Sie hat sich ja eigentlich der Männerstimme angenähert, um diesen Effekt zu erzielen. Und richtige Emanzipation wäre ja in der Gesellschaft eigentlich, wenn ich eine Frau auch einer Frau mit einer hohen Frauenstimme vertrauen würde. Und man darf nicht vergessen, das ist natürlich etwas, was wir jetzt aus dem mitteldeutschen oder deutschen oder mitteleuropäischen Winkel betrachten. Es gibt andere Stimmkulturen. In Asien beispielsweise gilt, in Japan zum Beispiel, die hohe Frauenstimme als Schönheitsideal. Deswegen werden die Frauen dort natürlich bemüht sein, besonders hoch zu sprechen. Da spielt das dann wiederum nicht so eine Rolle. Also man darf das jetzt nicht einfach so über die ganze Welt verteilen, sondern sagen, das ist so in unserem Kulturkreis eine Beobachtung, die wir gemacht haben, aber eine spannende immerhin. Ne?
Ja, sehr spannend, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch zu einem anderen spannenden Thema kommen. Und zwar spielt KI ja auch im Stimmbereich eine immer größere Rolle. Es gibt immer mehr Anwendungen auch, die uns praktisch mit einer menschlichen Stimme ansprechen wollen. Also die bekannteste wahrscheinlich zuallererst ist sowas wie Siri. Wir können aber noch sehr genau erkennen, dass die künstlich sind. Woran liegt das?
Also, ich würde fast sagen, wir konnten bisher relativ gut erkennen, dass die künstlich sind. Diese Technik wird nämlich immer besser und gerade jetzt ging ja durch die Medien eine Meldung, dass es einer neuen Software gelingt, anhand ganz weniger stimmlicher Beispiele, also eingesprochener Worte, die Stimme einer bestimmten Person exakt nachzuahmen. Ich kann also durch einen eingegebenen Text sozusagen diese Stimme das genauso sprechen lassen, als würde diese Person sprechen. Das hat ja Chancen, aber auch Risiken, ne? Wenn dann Fake-Produktionen sozusagen vorgaukeln, da spricht jemand, eine Politikerin, Politiker beispielsweise, der das aber in Wirklichkeit gar nicht gesagt hat, das kann ja riesige Probleme erzeugen und in der Tat stehen wir an einem ganz wichtigen Punkt, was das auch gerade betrifft. Also es braucht da Regularien, es braucht Kontrollmechanismen, die solchen Dingen auch Einhalt gebieten. Im Grunde genommen ist es so, dass diese Systeme ja lernend sind, selbstlernend sind. Und je mehr sie hören, also je mehr eingespeist wird in diese selbstlernende künstliche Intelligenz, desto ähnlicher sind dann die Stimmen. Ich glaube, das Siri-Beispiel ist insofern ein gutes, als dass das ja eine Stimme sein sollte, die einem mit den technischen Möglichkeiten, die wir damals und heute eben haben, die einem Großteil der Bevölkerung sympathisch erscheint. Also die sozusagen alles irgendwie versucht zu erfüllen, was ich von so einer Stimme erwarte. Ne? Also das ist ja schon so, wenn ich das auch im Navigationssystem eines Autos beispielsweise habe, ob mir eine Stimme sympathisch ist oder nicht. Und die Hersteller müssen ja irgendwie so eine Art Mittelmaßstimme erzeugen, damit die möglichst vielen Hörenden angenehm ist. Das heißt, dieses Beispiel widerspiegelt sozusagen Stimmen, die möglichst viele Hörgewohnheiten bedienen wollen. Und das hilft uns natürlich von meiner eigenen Hörgewohnheit, die Stimme als künstlich zu erkennen. Also ich sage, naja, das ist eben so eine Durchschnittsstimme, die diese Aufgabe hat. Wenn jetzt die Aufgabe an die KI ist, klinge so ähnlich wie möglich, wie Herr, Frau oder so und so, ja, also mach sozusagen ein stimmliches Beispiel und die KI soll das nachahmen, dann wird es wieder ganz anders. Dann ist die Technik heutzutage so weit, tatsächlich täuschend ähnlich, Stimmen nachzumachen. Und das gilt übrigens nicht nur für die Sprechstimme, sondern auch für die Singstimme. Und es gibt neue Entwicklungen. Zu welcher Weise sind wir gerade da sehr beschäftigt damit? Wir konzipieren nämlich unser nächstes Symposium zur Kinder- und Jugendstimme. Wir haben einmal im Jahr, im Februar, ein großes Symposium, wo es um Kinder- und Jugendstimme geht, zu wechselnden Themen. Und das richtet sich an Stimmärzte, StimmtherapeutInnen, aber eben auch PädagogInnen, also ChorleiterInnen und so weiter. Da kommen immer 450 Leute nach Leipzig in die Musikhochschule. Und nächstes Jahr wird das Thema sein Zukunftswelten. Und da spielt das Thema Stimme und KI eine große Rolle. Und weil wir gerade das Programm entwickeln, bin ich zum Glück ein bisschen eingelesen und auch eingedacht. Und es gibt tatsächlich Künstlerinnen und Künstler, die in der Tat in der Lage sind, künstliche Stimmen zu erzeugen. Wir werden da jemanden einladen, der auf offener Bühne auch vormacht, wie künstliche Stimme erzeugt werden kann und welche Chancen das auch in der Kultur und in der Kunst hat. Allerdings verstehe ich natürlich auch KünstlerInnen, die sagen, wir machen uns Sorgen, ne? Wenn ich jetzt sozusagen eine neue Melodie mit meiner Stimme irgendjemand am KI-Rechner erzeugen kann, ich bin gar nicht mehr involviert als Künstlerin, dann hat das ja, das kann ja bedrohlich sein, auch wirtschaftlich bedrohend für KünstlerInnen. Das heißt also, da stoßen gerade große Probleme auf und also Chancen auf der einen Seite, aber auch Probleme auf der anderen Seite.
Ja, also einige Chancen und Risiken wie bei so vielen Bereichen, wo KI zum Einsatz kommt. Sie haben schon gesagt, das ist ein Thema, das Sie auch beim Symposium im nächsten Jahr beschäftigen wird. Was sind denn noch andere Fragestellungen vielleicht zum Abschluss, die Sie gerade in Bezug auf Stimme interessieren?
Zu diesem Symposium beispielsweise beschäftigen wir uns eben auch unter dem Aspekt Zukunftswelten eben mit solchen Entwicklungen, wie die neue Generation mit ihren Stimmen umgeht und bereit ist, auch sich zu engagieren mit Stimmen. Und dafür braucht es neue Formate. Ne? Also es braucht neue Zugangswege, wenn Sie also ein Kind heute begeistern wollen, mit dem Singen anzufangen, in einem Chor beispielsweise, dann hat das Kind Jugendliche oft Vorstellung, was sie gerne singen wollen. Und das ist nicht das klassische Kinderlied oder nicht das klassische Volkslied, sondern die wollen natürlich Popsongs singen, die wollen Musicals singen, die wollen vielleicht sogar für die Kinderstimme gar nicht so geeignete Rock- oder Heavy-Metal-Klänge erzeugen mit ihrer Stimme, weil das gerade eben das ist, was sie interessiert. Und das ist ein gewisser Spagat, eine gewisse Herausforderung für die Gesangspädagogik, dem auch wirklich zu begegnen. Eine andere Frage ist beispielsweise Bewertung von Stimmen. Ja, also, dass sie bei Jugend musiziert beispielsweise sich auf eine Bühne stellen und alleine einem Publikum vorsingen und dann als Kind auch bewertet werden, wie ihre Stimme und ihre musischen Fähigkeiten sind. Gibt's ja auch für Instrumentalistinnen. Aber das ist für die Stimme eben wichtig. Und das sind so Sachen, wo wir beobachten, dass weniger Anmeldungen sozusagen zu solchen Wettbewerben zum Teil kommen, weil vielleicht auch die Bereitschaft, sich bewerten zu lassen, mit diesen alten Bewertungsmaßstäben sich geändert hat. Also das ist auch so eine Veränderung, die wir dort beobachten und die wir thematisieren wollen.
Also die Frage, wie erreicht man praktisch Jugendliche mit der Stimme und mit Gesang? Ein Thema, das Michael Fuchs gerade sehr beschäftigt. Er ist Professor für Phoniatrie und Pet-Audiologie und hat hier im Podcast mit mir gesprochen. Ich würde gerne zusammenfassen, worüber wir alles gesprochen haben, aber es war so unglaublich viel und so viele unglaublich spannende Themen. Danke, dass Sie hier waren.
Ganz gerne, es hat mir Spaß gemacht.
Falls euch diese Folge auch Spaß gemacht habt, dann lasst es uns doch gerne wissen, indem ihr auf Gefällt mir drückt. Ihr könnt auch gerne noch unsere anderen Folgen anhören. Die gibt's alle auf Spotify, auf YouTube oder auf der Webseite der Universität. Falls ihr uns Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Lob oder Kritik zukommen lassen wollt, dann tut das gerne und zwar über Instagram oder über E-Mail an kaffee@uni-leipzig.de. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut!
Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.